Alle, herrlich. Aber wie ist es dort oben bei euch? Da früh müssen wir aufstehen, da müssen wir betten, da müssen wir Frühstück bereiten, dann müssen wir abwaschen, dann müssen wir aufstehen. Ja. Und da fragt der von unten, habt ihr denn keine Gewerkschaft? Nein, zu wenig Leid. Das zu wenig Leid, das immer ist, das Paradies ist. Die Hölle brennt nicht, weil Feuer drinnen ist, sondern weil zu viele Leute drin stehen und so eng zusammengepfercht sind, dass sie sich selber anzünden. Und wie die Geschichte sagt von dem Professor von Statistik, der ausgeschlossen vom Himmel wird und hinunterkommt in die Hölle und dem Satan vorschlägt, er hat einen Plan, wie die Hölle organisiert werden könnte. Und der Satan lacht ihm aus. Sagt, die Hölle organisieren? Mein lieber Herr Professor, Organisation ist die Hölle. Und da hat die Leute die Welt drauf. Organisation, organisieren, Kanzleipapier. Der Kafka hat gesagt, die Ketten der Menschheit bestehen aus Kanzleipapier. Also danach, es ist nicht eine, die wirkliche Gegenüberstellung heutzutage ist nicht ein Nationalpark in einem geeinigten, in der Wirtschaftsgemeinschaft, in der europäischen Gemeinschaft, sondern Nationalpark ist die Alternative zu dieser sinnlos vergrößerten Wirtschaftsgemeinschaft. Darin liegt die Zukunft. Und damit schließe ich, immer wenn ich herkomme nach Österreich, mit dem Flugzeug, Air Austria, lasse ich mir den Kurier geben. Das will nichts etwas gegen die anderen Zeitungen sagen. Und ich, warum ich mir den Kurier geben lasse, ist, weil ich das Horoskop lesen will. Und ich lese es, weil das Horoskop im Kurier in der Nummer, die herauskommt, wenn ich ankomme in Österreich und das, wenn ich abfahre, stimmt immer. Das heißt nicht, dass ich abergläubisch bin. Der Niels Bohr, der große atomische Physiker, der dänische Gelehrte, der berühmt war, dass er jeden Aberglauben abgelehnt hat. Er hat gesagt, wie ein Freund ihn besucht hat, hat er dort ein umgekehrtes Hufeisen gesehen auf seinem Schreibtisch. Der Freund hat gesagt, ich habe geglaubt, Sie glauben nicht an diese Sachen. Und der Niels Bohr hat ihm geantwortet, ich glaube auch nicht daran. Aber man hat mir gesagt, wenn man nicht glaubt, bringt einem das Hufeisen Glück. Also das ist mein Kurierlesen. Aber warum ich den Kurier erwähne, für das erste Mal, und das ist wirklich jetzt das Ende, das war diese Schlagzeile, Österreichs Wirtschaft wieder Europas Spitze. Ein anderes Mal, Österreich ist der Aufsteiger des Jahres. Und eine dritte Schlagzeile in einer anderen Nummer vom Kurier, die ich bei meiner Ankunft gelesen habe, Österreich geht es zu gut. Das Problem kann natürlich gelöst werden, wenn man der EG beitritt. Als ich in Zürich war, vor kurzem und im Lift hinuntergefahren bin, habe ich geschaut, EG, Erdgeschoss. Das ist die Zukunft. Und das ist die Idee des Nationalparks, wenn es einem wieder besser gehen muss, Distanzen abschaffen, in sich selber einkehren. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute, das Herrliche, liegt so nah? Somit Hamlets Dialog möchte ich mit der ersten Zeile des berühmten Monologs möchte ich schließen, wo er sagt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Aber wenn der Shakespeare denn heute geschrieben hätte, hätte der erste Zeile wahrscheinlich begonnen, klein sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Die Großen haben keine Chance. Lang lebe der Nationalpark.
Dafür danken, dass er zu uns hergekommen ist. Und ganz herzlich danken möchte ich noch dem Alfred Winter und dem Dr. Golliger, dass sie das ermöglicht haben eigentlich und sich dafür eingesetzt haben, dass das da zustande kommt. Und möchte jetzt den Professor Racker anbieten, dann mit seinen Ausführungen zu beginnen. Ich darf noch kurz sagen, wir machen dann anschließend, also nach dem Vortrag von Professor Racker, haben wir dann eine Diskussion, eine kurze Diskussion und dann anschließend auch raus.
Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, wie schwer es ist für mich, für jeden, der noch Professor Leopold Kohr drankommt, weiterzumachen. Das ist nicht ganz einfach. Eins glaube ich aber den Herrn Professor Kohr nicht, der in völlig freier Rede hier seine Zeit verbraucht hat, nämlich, dass er vergesslich ist. Das kaufe ich ihm nicht ab, möglicherweise hört er das jetzt nicht. Ich denke, er hat genau gewusst, wo er überall was liegen lassen hat. Und ich denke, er wird auch hier was liegen lassen, um einen Grund zu haben, zurückzukommen zu diesem herrlichen Ort, zur Familie Sauper, die uns so verwendet hat und die nebenbei die Zeit so bemessen hat, dass meine Redezeit schon vorbei ist. Sie würden sich ja schon freuen und sagen, los, das soll gehen. Ne? Aber zum Unterschied von einigen hier, mit denen ich aber flüchtig sprechen konnte, habe ich das Gefühl, ich muss was loswerden. Ich muss euch was vermitteln. Möglicherweise ist das also mein Problem. Normalerweise sollte man nur etwas sagen, das soll im Raum stehen lassen. Ich möchte Sie eigentlich überrumpeln, überwältigen, zum Mitkämpfern machen. Und mir ist aber so richtig gekommen, jetzt auch beim Vortrag, ob das der Sinn ist. Ich denke, wenn die Menschheit am besten Wege ist, kleiner zu werden, sich auszurotten, dann werden wir eben smaller. Und vielleicht sollte man diesen Weg gar nicht aufhalten. Ich höre jedenfalls exakt definiert zu jenen, die diesen jetzigen Untergangsweg aufhalten möchten und die Lösungen anbieten wollen. Wie anständig das immer ist, können wir in der Diskussion. Erste Frage also an den jungen Sauper. Wie lange Zeit habe ich jetzt wirklich, nachdem das vorbei ist?
10 Minuten.
10 Minuten ist natürlich bitter. 10 Minuten ist natürlich bitter.
Ich
packe mal meine so schönen Untersinnen aus, die können Sie dann ein bisschen anschauen. Was will ich in Wirklichkeit? Ich will Ihnen zeigen, dass die Situation, in der wir stehen, die weltweite Wirtschafts- und Energiesituation, die ja sowieso bei Kohl genauso herausgekommen ist, untragbar ist. als Beweis dafür die einige Bücher über diese gesamte Untergangsstimmung. Die Untergangsstimmung möchte ich nicht verbreiten. Ja, andere Frage, da steht ja so ein schönes Gerät, soll man das benutzen oder nicht benutzen? Vielleicht sieht man eh nichts. Das weiß man nicht so genau. Wer dann später Fragen hat, da sind einige Unterlagen drin, die man dann stellen darf. Die erste Frage, wodurch ist unser gesamtes Leben begründet? Konzentrieren wir uns auf den Sauerstoff. Ist uns allen bewusst, wo der Sauerstoff herkommt, von dem wir leben? Darauf baue ich ein bisschen die gesamten Thesen auf. Ist uns klar, wo der Sauerstoff herkommt? Er kommt ausschließlich aus der Assimilation der grünen Pflanze. Jenem wunderbaren Prozess der Natur, der schafft aus ungeordneten Molekülen, energiearmen Molekülen, hochwertige Strukturen zu machen, nämlich aus CO2 und Wasser und einigen Zucker als Basis für das gesamte Leben auf dieser Erde. Und dabei fällt Sauerstoff an. So viel CO2 ich einsetze, dieselbe Menge Sauerstoff geht in die Atmosphäre. Das war nicht immer so. Gestatten Sie mir diesen Grundkurs. Ich kenne dieses Lied, einfach weil so oft sind, durchaus ohne Overhead singen. Dass ich hier, aber es ist für Sie vielleicht anschaulicher, wir sollten ein bisschen was zum. Das hat sowieso nicht.
Ja, das geht schon.
Es ist der Hintergrund so hell, dass uns das gar nichts ist. Die Folie tut uns gar nichts. Was will ich damit sagen? Wann hat es diese ersten photosynthetischen Reaktionen gegeben? Wir haben in der Ursuppe gehabt Wasserstoff, Ammoniak, Methan, Wasser. Kein CO2 noch. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren hat es dann das erste CO2 aus Gärprozessen gegeben. Nachdem CO2 da war, war die erste Möglichkeit dann die ersten grünen Algen, die photosynthetische Prozesse, wo eben Sauerstoff entstehen konnte. Etwa vor 3 Milliarden Jahren. Das CO2, das es gegeben hat, ist abgebaut worden, in Biomasse eingebaut worden und dabei ist eine gewisse Menge Sauerstoff entstanden. Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren hat es dann die ersten Bakterien gegeben, Algen, die fähig waren, diese Biomasse wieder aufzufressen, abzubauen, den Sauerstoff dabei zu verbrauchen für sich und das CO2 wieder freizusetzen. Sodass dieses Auf und Ab des Lebens seit damals etwa funktioniert. Und im Wesentlichen aus die ganzen Milliarden Jahre nur diese Bakterien und Algen, diese niederwertigen Lebewesen gegeben, die sich mit raschen Sterben und raschen Leben wieder, raschen Entwickeln anpassen konnten an diese unglaublich schwankende Menge an CO2 und Sauerstoff, der da ständig im gegenseitigen Fluss mit der Biomasse vorhanden war. Dieses Auf und Ab. Und niemals hätten sich Lebewesen entwickeln können wie wir, die einen ständigen Polster an Sauerstoff zum Beispiel brauchen, um leben zu können, um unseren völlig anderen Energieumsatz, als es die Pflanze hat, bewerkstelligen zu können. Also, Frage, wie kam es zu diesem ständigen Sauerstoffgehalt, hohen Sauerstoffgehalt in der Luft? Diesem Sauerstoffgehalt stehen zwei Massen, zwei Äquivalente gegenüber. Einmal die stehende Masse des Waldes, denken Sie mal an die Einjahrespflanzen, die der Bauer nutzt. Da wächst im Jahr was und im selben Jahr verrottet es wieder die gesamte Menge auf unseren Feldern. Das trägt überhaupt nichts zu unserem Sauerstoff bei. Das wird alles verbraucht, der Sauerstoff, der dabei erzeugt wird, wird dann beim Wachstum wieder verbraucht. Also würde keinen Sauerstoff geben. Das sind die, die verantwortlich sind für das jetzige Schwanken noch des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Den konstanten Pegel gibt die stehende Biomasse. Und hätten wir nur diese stehende Biomasse, die sich ja entwickelt hat, vor etwa 300 Milliarden, Millionen Jahren war da noch gar nichts, war noch viel zu wenig Biomasse, hätten wir also nur diese Biomasse, dann hätten wir einen gewissen Sauerstoffpegel, aber die Streuung wäre sehr hoch, weil das jährliche Wachstum und Sterben noch immer einen großen Anteil davon ausmachen würde. Und da hat es eben innerhalb
Dankeschön und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Psychotherapie ist in. Wir erleben seit vielen Jahren eine ganze Flut neuer psychotherapeutischer Theorien, Techniken, Systeme. Und obwohl Psychotherapie so viel von sich reden macht, hat man dennoch den Eindruck, dass die Mehrzahl aller Menschen gar keine rechte Vorstellung davon haben, was eigentlich nun konkret in einer Psychotherapie geschieht. Und deshalb scheint sich auch die Meinung sehr lang zu halten, dass Psychotherapie letztlich ja nur eine Methode wäre, die man dann einsetzt, wenn jemand irgendwelche psychischen Krankheiten, Symptome hat, neurotische Symptome hat, vielleicht bestenfalls noch psychosomatische Symptome. Dann müsste man eben zur Psychotherapie greifen, was immer das dann auch im Einzelnen sei. Diese Anschauung, Psychotherapie ein Mittel, Symptome zum Verschwinden zu bringen, hat in der Vergangenheit bestimmt für eine Anzahl von Methoden und Richtungen seine Gültigkeit gehabt. Für eine moderne Psychotherapie gilt es aber schon längst nicht mehr. Und ich glaube, dass die Zeit reif geworden ist, dass wir auf der breitesten Ebene umdenken lernen. Dass wir nämlich verstehen lernen, dass Psychotherapie mehr ist, als wie eine Methode, die man beim Kranken einsetzt. Dass Psychotherapie nicht nur dazu da ist, Symptome irgendwo wegzuzaubern, wegzutherapieren, sondern Psychotherapie die Beschäftigung, die Auseinandersetzung ist mit unserem Bewusstsein. Nennen Sie es Seele, nennen Sie es Psyche. Und dieses Bewusstsein, diese Psyche, die Seele des Menschen ist eigentlich das Zentralste, was wir haben. Ist jene Instanz, mit der wir die Welt erleben, mit dem wir unsere Empfindungen haben, was eigentlich unser Sein ausmacht. Der Körper, der in der Beachtung der Menschen eine viel größere Rolle spielt und wesentlich breiteren Raum einnimmt, ist doch letztlich nur die Hülle, ist doch nur das Gefäß für jenes Bewusstsein, in dem eigentlich unsere Prozesse, die wir Leben nennen, ablaufen. Denken Sie an so kollektive Dinge wie Trimm-Dich-Bewegung. Die Menschen sind bereit, Zeit, Geld, Aktivität einzusetzen, um für ihren Körper etwas zu tun, ihn fit zu halten, ihn zu pflegen. Das ist bestimmt gut und schön. Aber verglichen mit der Bedeutung des Bewusstseins relativ harmlos, relativ zweitrangig. Mögen ihre Muskeln noch so gut gepflegt sein, noch so gut intakt sein, früher oder später wird der Tag kommen, da wir diesen Körper der Erde übergeben und damit der Körper sein Ende hat. Aber dieses korporale Ende wird von dem, was Bewusstsein genannt wird, bei weitem überdauert. Was wir deswegen für unser Bewusstsein getan haben, das überdauert auch jenes Ende, vor dem so viele Menschen Angst haben, jenen Tod. Weil Tod sich nur auf den Körper bezieht. Bewusstsein aber über diese Grenze hinausdauert. Deswegen lohnt es sich, sich um sein Bewusstsein zu kümmern. Sein Bewusstsein zu pflegen, mit ihm Erfahrungen zu sammeln. Und genau das könnte die Bedeutung der Psychotherapie sein. Ein Gestalttherapeut namens Polster formulierte einmal, Therapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken vorbehalten zu bleiben. Und genau darum geht es. Zu begreifen, dass Psychotherapie nicht eine Methode ist, um den Menschen angepasster zu machen, irgendwelchen Normen, die irgendjemand aufgestellt hat, arbeitsfähiger zu machen, liebesfähiger zu machen oder sonst etwas. Das mag für ganz bestimmte, eng begrenzte Richtungen noch gelten. Doch moderne Psychotherapie, so wie sie sich aus dem humanistischen Ansatz heraus entwickelt hat, und noch spezieller Psychotherapie, die auf den esoterischen Gedankengängen beruht, will etwas ganz anderes. Nicht angepasster machen, sondern dem Menschen Bewusstseinserfahrungen vermitteln, die er ohne ein solches Hilfsmittel, wie es die Psychotherapie darstellt, wahrscheinlich niemals in seinem Leben machen könnte oder gemacht hätte. Und damit ihm helfen, loszulassen, sein Bewusstsein immer mehr zu erweitern, um schließlich ihn in eine neue Freiheit hineinzuführen. Wenn wir heute Abend versuchen, über diese Zusammenhänge, die dort geschehen können, etwas zu sprechen, dann soll das mehr sein als irgendeine Fachsimpelei über eine psychotherapeutische Methode oder Technik. Vielmehr wollen wir versuchen, grundsätzliche Strukturen und Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Psyche und des menschlichen Bewusstseins ein bisschen besser verstehen zu lernen. Über dem Tempel von Delphi standen einst die Worte, Gnotis auton, erkenne dich selbst. Der Satz ging weiter im Inneren des Tempels, nämlich, damit du Gott erkennst. Selbsterkenntnis führt zur Gotterkenntnis, würde diese Formel versprechen. Diese Formulierung erinnert an eine andere Formel, die von Paracelsus stammt, nämlich Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos. Und jene Gleichung, Mikrokosmos gleich Makrokosmos, ist eigentlich wiederum nur eine andere Formulierung jenes uralten esoterischen Grundaxioms, das von Hermes Trismegistos stammt, der da sagt, das, was oben ist gleich dem, was unten ist. Und das, was unten ist gleich dem, was oben ist, um zu vollbringen die Wunderwerke eines einigen Dinges. Diesen Satz verkürzt man allgemein auf die Formel, wie oben, so unten. Wir haben hier drei verschiedene formale Verpackungen des gleichen Zusammenhangs. Selbsterkenntnis, Gotterkenntnis. Das heißt, wenn der Mensch lernen würde, in sein umgrenztes Sein hineinzugehen, um sein Selbst wirklich zu erkennen, würde das zur Öffnung werden, um das Unbegrenzte, das Allumfassende hier in der Formulierung Gott genannt zu finden. Paracelsus setzt mit dem Begriff Mikrokosmos den Menschen gleich und meint eben auch Mikrokosmos Mensch entspricht oder wie wir später noch sehen werden, ist gleich Makrokosmos. Das Kleine ist identisch mit dem Großen, im Allumfassenden. Wie oben, so unten. Alle drei Formulierungen benutzen nicht die Kausalität als Grundlage ihres Denkens, sondern sind aufgebaut auf dem Denken der Analogie, dem Denken in Entsprechungen. Selbsterkenntnis ist eine Aufforderung, die die meisten Menschen für nicht besonders schwierig halten. Die meisten Menschen glauben, nun ja, erkenne dich selbst. Ich kenne mich schon. Doch, ich habe über mich nachgedacht, ich habe mich beobachtet, ich habe mit Freunden über mich gesprochen. Ich glaube schon, dass ich mich ganz gut kenne. Vielleicht nicht alles, aber doch relativ gut. Man hält im Allgemeinen diese Aufforderung, erkenne dich selbst, für gar nicht so unerfüllbar. Und dennoch ist sie es, wenn wir wirklich versuchen, mit dieser Aufforderung ernst zu machen. Selbsterkenntnis. Warum? Diesem Prozess Selbsterkenntnis steht zuerst einmal ein Gesetz, man könnte schon fast sagen im Wege. Ein Gesetz, das die meisten Versuche schlicht zum Scheitern verurteilt. Dieses Grundgesetz kennen Sie von mir, weil ich schon öfters darüber geredet habe. Und dennoch verzichte ich auch heute Abend nicht darauf, es nochmal kurz zu wiederholen, kurz zu skizzieren. Weil für denjenigen, der es nicht kennt oder für denjenigen, der es nicht ganz versteht, nicht ganz integriert hat, zum Schluss eine ganze Menge von Missverständnissen sich auftürmen müssten. Es geht um das Polaritätsgesetz. Jenes Zentrum, das immer wieder die ganzen Probleme eigentlich aufkommen lässt und dessen zu wenige Beachtung uns immer wieder in Sackgassen geraten lässt. Das Polaritätsgesetz besagt, dass das menschliche Bewusstsein polar ist. Ich betone, das menschliche Bewusstsein polar ist. Nicht die Welt, nicht das Universum. Sondern das menschliche Bewusstsein ist polar. Und aufgrund dieser Polarität kann der Mensch keine Einheiten wahrnehmen. Oder, ich müsste genauer sagen, die Einheit nicht wahrnehmen. Denn Einheiten stammen schon wieder aus einer polaren Welt, aus der Welt der Mehrzahl. Die Einheit, das eine, ist dem Menschen absolut verborgen. Er kann es nicht erreichen, was immer er tut. Er kann es nicht denken, nicht vorstellen. Er kann es ganz abstrakt formulieren und besitzt aber überhaupt keine Vorstellung davon. Geometrisch heißt das, in der Analogie, dass der Mensch den Punkt nicht denken kann, den Punkt nicht finden, sich nicht vorstellen kann. Denn der wahre Punkt besitzt keinerlei Dimensionalität. Besäße er Dimension, wäre es ein Kreis, eine Kugel, irgendetwas, eine Fläche, aber nicht mehr ein Punkt. Der Mensch kann sich diesen absoluten Punkt, diesen reinen Ort, ohne Dimension, ohne Ausdehnung, nicht vorstellen. Könnte es, wäre er in der Einheit, dann hätte er den Punkt gefunden. Was das bedeutet, werden wir in diesem Abend später noch erfahren. Diese Einheit sieht er nicht. Durch die Polarität seines Bewusstseins offenbart sich ihm alles polar. Und er lebt in der Welt der Polaritäten und empfindet diese Welt der Polaritäten als Welt der Gegensätze. Er lebt in der Welt von Plus und Minus, Mann und Frau, Hell und Dunkel, Licht und Finsternis, Gut und Böse und. Unendlich ließe sich diese Liste fortsetzen. Denn wir leben eben nur in dieser, in der Polarität aufgespaltenen Welt. Wir empfinden diese Polaritäten als Gegensätze und versuchen Ordnung zu schaffen durch unsere Frage, entweder oder. Versuchen zu unterscheiden. Und nachdem wir unterschieden haben, kommt die Wertung und wir sagen Ja zu der einen Hälfte und damit gleichzeitig Nein zu der anderen gegenpolaren Hälfte. Zu dem, was wir Ja sagen, sind wir bereit, uns damit zu identifizieren, uns dafür einzusetzen, es zu leben, es zu erleben. Das Nein ist das, was wir eigentlich bekämpfen, bekriegen, nicht haben wollen. Das, was eigentlich störend in der Welt ist, was wir verändern wollen, was wir auf jeden Fall erst einmal von uns wegschieben wollen. Die Grunderfahrung der Polarität für den Menschen ist der Atem. Und deswegen komme ich auch immer wieder auf dieses Beispiel zurück, es liegt uns am nächsten. Wir atmen ein, wir atmen aus und jedes Einatmen zieht hinter sich ein Ausatmen und jedes Ausatmen erzwingt wieder ein Einatmen. Und so ergibt sich das, was wir dann Rhythmus nennen. Ein ständiger Wechsel polarer Phasen. Und wir wissen, dass wir, wenn wir an diesem Rhythmus zu basteln beginnen, Leben zerstören. Den ganzen Rhythmus zerstören. Wir können nicht das Ausatmen streichen und nur das Einatmen leben. Wir können nicht nur ausatmen und nicht mehr einatmen. Was immer wir an diesem Rhythmus verändern, es verschwinden auf einmal beide Polaritäten, es verschwindet der ganze Rhythmus. Ähnlich wie beim elektrischen Strom. Auch er lebt buchstäblich von zwei Phasen, einer Plusphase und einer Minusphase. Nehmen Sie eine Phase weg und die andere Phase verschwindet auch. Und wir könnten hier ganz fundamental das zentralste Gesetz der Polarität begreifen. Nämlich, dass ein Pol vom anderen lebt. Dass ein Pol den anderen erzwingt, weil er ihn braucht. Dass immer ein Pol der Humus, der Dünger für den anderen Pol darstellt. Und wir könnten erkennen, dass offensichtlich deshalb die beiden Pole viel enger zusammengehören, wie wir das oft meinen, wenn wir von Gegensätzen sprechen. Von denen wir immer glauben, die bekämpfen sich, die bekriegen sich, die schließen einander aus, entweder oder. Hier zeigt sich doch die enge innere Verbindung einer Polarität. Und hier zeigt sich, dass offensichtlich hinter jeder Polarität eine Einheit steht. Eine Einheit, die wir nur mit unserem Bewusstsein nicht direkt erfahren können, in ihrer Gleichzeitigkeit nicht erfahren können. Dass sich diese Einheit für uns spaltet in zwei Aspekte, die wir nacheinander wahrnehmen müssen. Aber dass diese Gegensätze, oder eben besser gesagt Polaritäten, sich für uns dann nur als zwei Aspekte, als zwei Seiten einer Sache zeigen. Beide gehören also zusammen. Wir könnten direkt bildhaft uns vorstellen, die eine Plus- und die andere Minusphase, und wenn wir sie zusammenklappen, bekommen wir einen Kreis. Einen ähnlichen Kreis, wie das alte Tai Chi-Symbol uns zeigt. Yin und Yang, eine schwarze und eine weiße Hälfte mit gegenpolaren Punkten. Das ist Einheit, das ist ein Mandala, das ist die Ganzheit. Aber wenn wir diese Ganzheit betrachten wollen, geschieht diese Verschiebung und Zeit entsteht. Und wir können sie nur nacheinander erfahren. Und so möchte ich nur in Erinnerung rufen, jenen Denkschritt, der in der Physik stattgefunden hat, als man die Natur des Lichtes begreifen wollte. Da gab es eben die einen, die sagten, Licht ist Korpuskel und die anderen, Licht ist Welle. Und man fragte entweder oder, bis man begriff, es ist weder noch, oder es ist beides, wie sie wollen. Licht ist an sich immer Licht. Das ist eine Einheit, die steht in der Mitte. Nur so direkt können wir sie nicht erreichen. Wir können uns als Mensch nur entweder von der einen Seite diesem Phänomen nähern, dann offenbart sich das Licht für uns als Korpuskel, als Teilchen. Nähern wir uns von der anderen Seite demselben Phänomen, offenbart es sich uns nun als Welle. Das sind zwei Aspekte, die wir nacheinander und nie gleichzeitig erfahren können. Dahinter steht das Licht, das weder noch ist oder beides ist, wie Sie wollen. Denn in der Einheit gibt es diese Unterscheidungsmöglichkeit nicht mehr. Was das auf der menschlichen oder auf der psychischen Ebene für den Menschen bedeutet, das werden wir noch sehen. Da wir gerade bei Gesetzen sind, lassen wir uns gleich ein weiteres Gesetz besprechen, nämlich das Resonanzgesetz. Eigentlich ebenfalls einfach, bekannt, von allen in der physikalischen Welt akzeptiert, denn die Mehrzahl aller technischen Errungenschaften, mit denen wir arbeiten, beruhen gerade auf der Auswertung dieses Resonanzgesetzes. Das besagt, dass Manifestationen nur dann zustande kommen, wenn zwei Einheiten miteinander in Resonanz sind. Also, wenn ich eine Frequenz habe, einen Ton habe und eine Stimmgabel, dann schwingt diese Stimmgabel nur mit, wenn sie in Resonanz ist mit diesem Ton. Sonst begegnen die beiden sich nicht, sonst kommt es zu keinem Kontakt. Unsere ganze Wahrnehmung beruht auf Resonanz. Denn ich brauche eine Resonanzfähigkeit in mir, um ganz bestimmte elektromagnetische Wellen wahrzunehmen, wie zum Beispiel Licht oder Ton. Und wir wissen, dass diese Resonanzfähigkeit auch irgendwo endet. Und deswegen können wir einen Ultraschall eben nicht mehr hören, Ultraviolett nicht mehr sehen, weil wir dafür keine Resonanzfähigkeit besitzen. Andere Lebewesen haben diese Resonanzfähigkeit. Eine Biene sieht Ultraviolett. Tiere hören Ultratöne. Jede Wahrnehmung, jeder Kontakt ist also abhängig von Resonanzfähigkeit. Das formulierte schon Goethe in dem Satz: Wer nicht das Auge sonnenhafte, könnte es die Sonne je erblicken. Aber er formulierte weiter, lägt nicht in uns das Gottes eigene Kraft, wie könnte uns göttliche sein.
Die Herren, das Kleine, die hohe Qualität, die mit dem